Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Auf einen Whisky, dem Podcast-Format der Spielvertiefung. Und ich freue mich ganz besonders, einen alten Kollegen hier begrüßen zu dürfen. Hallo Matthias.
Hallo Jörg, ich freue mich umso mehr. Schön, dass ich so früh, so rasch ein Gast bei Spielvertiefung sein darf.
Ja, wir haben ja damals, sage ich schon, regelmäßig im sogenannten Feierabend-Podcast zusammen vor dem Mikro gesessen.
Richtig, und anscheinend anscheinend hat es nicht nur uns Spaß gemacht, sondern auch so manchem Zuhörer. Daher ist es ja schön, dass wir das jetzt wieder aufleben lassen können. Ich hoffe übrigens, dass meine leicht blöde Katze, die etwas davon irritiert ist, dass ich in einem Raum sitze, wo sie nicht rein darf und ein bisschen quietscht. Ich höre es ganz leicht im Hintergrund. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer davon nicht irritiert sind, dass sie es erst gar nicht mit.
Ach, die ist doch nicht blöd. Ich bin froh, dass die beiden schlafen. Also Okami und Snorri dösen gerade weg und ich konnte die Tür schließen. Das ist ja auch sowas, was Katzen hassen, wenn man die Tür schließt.
Oh ja.
Ja, also ich denke, das kriegen wir hin. Und ich freue mich wirklich, dass wir beide mal wieder sprechen können über alles Mögliche, natürlich auch über die aktuelle Situation, wie es uns beiden so geht. Aber bevor wir das alles machen, müssen wir erstmal was trinken.
Das klingt gut.
Und dieses Format heißt Auf einen Whisky. Ich erwarte natürlich nicht von jedem Gast, dass er da mitmacht oder mittrinkt. Aber was trinkst du denn heute?
Bei Whisky kann ich nicht mitmachen, weil ich bin eh kein immenser Fan von quasi allem, was über 10% hat. Und da fällt der Whisky rein. Aber auch als ich es schon probiert habe, ich finde es zu rauchig, zu lagerfeuerig, alles, was ich probiert habe. Ich habe aber auch eine Leidenschaft und die Leidenschaft heißt Energy Drinks. Und für unsere heutige Aufnahme habe ich mir einen Black Energy aus Polen ausgesucht. Da wird oben beworben mit 20% Saft, 100% Power und es ist noch der Name der Boxlegende Mike Tyson darauf zu finden. Ich weiß nicht, wie die im Zusammenhang steht, aber auf allen Dosen von dieser polnischen Black Energy Firma steht immer Mike Tyson. Wahrscheinlich hat man da irgendwie eine Kooperation, dass das irgendwie besonders kraftvoll klingen soll.
Das klingt aber auch danach, als könnte es richtig reinhauen.
Ich habe ja schon, also vermutlich tut es dies, es ist auch ein halber Liter, also eine große Dose, aber ich habe, glaube ich, eine gewisse Koffeintoleranz entwickelt, sodass ich auch eine Limonade trinken könnte und davon nicht besonders geboostet werde. Aber ich habe noch eine Info zum Geschmack. Schmeckt nämlich ein bisschen garstig, würde ich fast sagen. Die Sorte heißt Cool Wave Ice Candy Flower. Und du kennst bestimmt von früher diese Gletscherbonbons.
Mhm.
So schmeckt es, wie flüssige Gletscherbonbons. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig.
Okay, also einen halben Liter Whisky schaffe ich nicht. Aber ich mache auch mal ein Fläschchen auf. Das ist übrigens ein Jack Daniels Single Barrel Select. Also Jack Daniels und Jim Beam kennen ja die meisten. Das ist ja quasi so der ganz gewöhnliche Whisky. Dieser Single Barrel Select ist zum einen ist er noch bezahlbar. Ich glaube, der liegt irgendwie bei 30, 35 Euro, was jetzt für Whisky-Kenner wirklich nicht viel ist. Aber der schmeckt dadurch, dass er tatsächlich in einem Fass, in besonderen Fässern gereift ist, hat er einen ganz anderen Geschmack als der gewöhnliche Jackie. Und kommt wirklich ran an recht gute, malzig-würzige Bourbons. Und vielleicht kriege ich dich ja noch auf die, zumindest dazu, dass du mal einen Whisky probierst, weil was ich rausgehört habe, war so, dass wenn du mal probiert hattest, dass es eher um schottische von den Inseln ging, um Islas. Und die sind tatsächlich so sehr torfig. Sind auch eigentlich meine Lieblingswhiskys, aber wenn du Süßes magst, dann könnte so ein guter Bourbon vielleicht mal irgendwann, wenn du so auf die 50 zugehst.
Das ist ja noch ein bisschen hin.
Vielleicht kriege ich dich noch dazu, mal sehen.
Bestimmt irgendwann mal. Ich probiere gerne neue Dinge. Ich weiß tatsächlich nicht mehr die Marke, aber es war irgendwie einer von diesen, wie du sie nennst, Islas. Irgendwie auch in meiner Ex-Redaktion haben das plötzlich Leute für sich entdeckt, dass sie da diese rauchigen, flüssigen Lagerfeuer plötzlich trinken. Und wenn du jetzt mir jetzt drei Namen sagst, ist er bestimmt dabei, den ich damals probiert
habe. Lagavulin?
Nein.
Lafroig?
Ja.
Kakao-Lila?
Nee, Laphroaig war es, ja.
Ja. Dann hast du, Moment, dann hast du in einer, mit diesen Leuten hast du in einer richtig guten Redaktion gearbeitet. Wie hieß sie noch?
Gerüchten zufolge war das die M-Games-Redaktion. Namentlich Olli und Tobias waren beide Whisky-Trinker, daher.
Ja, richtig gute Redakteure müssen das sein. Da sind wir ja auch schon beim Thema. Matthias, wie bist du eigentlich in diese Spielebranche gerutscht?
Das war 2004. Da habe ich in Augsburg Informatik studiert. Also genauer gesagt Informatik und Electronic Commerce. Das war so irgendwie ein bisschen Alibi-BWL nebenher. Und hatte meinen Bachelor gemacht und wollte auch meinen Master machen. Nicht irgendwie, weil ich immens davon überzeugt war, dass ich ein guter Informatiker oder Programmierer würde, sondern weil ich irgendwie ganz gerne an der Uni war, nebenbei ein paar Sprachenkurse ja belegt hatte und es einfach wohl weitergemacht hätte. Aber dann gab es in der Videospielzeitschrift namens Maniac, die damals noch Maniac hieß, die ich nicht als Abonnent, aber immer wieder sporadisch gelesen hatte, genauso wie ich früher eine Megafun, eine Fun Generation, eine Videogames, eine PC Games und so gelesen hatte, hatte ich auch die Maniac immer mal wieder. Ich mochte die vom Inhalt, mochte ich die ganz gern, aber ich fand immer das Inhaltsverzeichnis am Anfang so schrecklich. Die hatten da Mini-Screenshots und das war wirklich einer der Gründe, warum ich diese Zeitschrift nicht oft gekauft oder nicht so oft gekauft habe, wie ich andere gekauft habe. Und die haben nach einem Volontär gesucht. Und ich hatte Informatik studiert, weil ich irgendwas mit Computerspielen machen wollte. Und tatsächlich gab es auch in Augsburg so ein Teil der Informatik, war halt schon ein bisschen Spieleprogrammierung, ein paar so Kurse. Aber da habe ich schon gemerkt, ich glaube nicht, dass ich tatsächlich ein Programmierer werde, weil ich so ganz die Liebe dazu auch während des Studiums nie gefunden habe zum Coden und auch gemerkt habe, dass ich mit dem Ballast, dass ich was mit Spielen machen wollte, aber nicht schon irgendwie früher ewig was programmiert hatte, mit einigen anderen einfach nicht mithalten konnte. Es sei denn, ich hätte wieder mehr Zeit aufgewendet, aber dafür war ich zu faul. Und dann dachte ich mal, irgendwas mit Videospielen, das könntest du doch auch mal bei einer Spielezeitschrift. Ich war jetzt in Deutsch im Gymnasium nie besonders schlecht. Dann habe ich da einen Testartikel hingeschickt. Wird dich jetzt nicht so überraschen, zu Metal Slug 3. Also ein Muster, das sich durchzieht. Genau. Habe natürlich verschwiegen, dass der eigentliche Test zu Metal Slug in dieser Zeitschrift nicht meinen Qualitätskriterien entsprach und das Spiel auch zu niedrig bewertet wurde. Aber ich wurde dann tatsächlich eingeladen. Und so ein bisschen Stubenhocker-mäßig, die Redaktion, was ich überhaupt nicht wusste, war 10 Kilometer von meinem damaligen Wohnort entfernt, was natürlich auch mit einem kargen Volontärsgehalt dann einigermaßen vereinbar war, weil ich nicht irgendwie quer durch Deutschland ziehen und mir in Berlin eine coole Wohnung suchen musste, sondern weil ich einfach da wohnen bleiben konnte, wo ich davor wohnte. Und ja, dann habe ich für ein karges Volontärsgehalt ein Jahr Volontär bei der Maniac gemacht. Die hatten damals gerade etwas spät, aber immerhin noch eine Heft-DVD eingeführt und haben deswegen ihr Team von 4 auf 6 oder von 5 auf 7 erweitert. Ich glaube, es waren von 4 auf 6. Und Janina Wintermeier, eine Redakteurin, die vom Xbox-Magazin kam, und meine Wenigkeit wurden dort dann neue Teammitglieder. Und dann habe ich nach einem Jahr als normaler Redakteur und später als leitender Redakteur insgesamt 14 wunderbare Jahre bei der Maniac und dann bald der M-Games zubringen dürfen.
Dann hast du also in der guten alten Printschule gelernt.
Genau, da auch noch so mit am Anfang mit Gegenlesen, also quasi ich habe einen Artikel abgegeben, der wurde mir auch beigebracht, wie ich den ins Layout einpflege. Früher war das Quark Express, später InDesign. Und dann bin ich neben dem Chefredakteur gesessen. Also es war Zeit meiner 14 Jahre dort, war das immer dasselbe. Es war der Oliver Schultes. Und der hat halt dann am Anfang mit mir auch brav gegengelesen, meine ganzen Füllwörter rausgehauen und eben so ein bisschen Photoshop, ein bisschen Layout. Dann hatten wir eine DVD, da haben wir auch ein bisschen Videos aufgenommen, ein bisschen meinen eigenen Ton hochpegeln und sowas. Also ein bisschen DVD machen habe ich damals auch noch gelernt. Und wurde so zu einem zumindest halbwegs Allround-kompetenten Redakteur, hoffen.
Hast du dann irgendwann einen Anruf oder eine E-Mail bekommen von jemandem aus Hamburg?
Ganz genau. Jemanden, den ich eher in der Anfangszeit meiner Branchenzugehörigkeit öfters getroffen hatte und der sich später auf Events leider recht rar machte, und derjenige warst du. Ich weiß noch, wir waren beide einmal auf einer Tokyo Game Show und wir waren, wo wir uns besonders gut verstanden oder besonders viel geschnackt hatten, auf einem Konami-Event Pro Evo in Irland, meine ich. Mhm. Genau. Auf so einem sehr absurden Event, wo man nur war, um ein bisschen über die, ich glaube, EM oder sowas von Pro Evo-Spielern zu berichten, auf einem irischen Schloss, wo auch Tontauben geschossen wurden, wo ich das einzige Mal in meinem Leben ein echtes Gewehr in der Hand hatte. Ja, genau, also da hatten wir schon immer damals ein bisschen Kontakt, und später, also 2019 war das dann, oder? Ja. Im Frühjahr 2019 hast du mir gesagt, dass ihr jemanden sucht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt warst du so lang bei diesem kleinen, aber schönen Verlag in einer kleinen bayerisch-schwäbischen Stadt. Aber wenn das Tor zur Welt, wenn Hamburg ruft, meine Freundin war damals auch mit der Universität fertig, die hatte promoviert, hatte aber noch keinen Job in Süddeutschland. Und dann haben wir uns gedacht, da wagen wir doch mal, da gehen wir das Wagnis Hamburg ein. Ich gehe zu 4Players, sie sucht sich auch einen Job in Norddeutschland. Und ja, dann ist es dazu gekommen, dass ich in deine Redaktion.
Ja, das hat mich auch sehr gefreut, wie du schon richtig beobachtet hast damals. Ich war nicht der besonders aktive Netzwerker innerhalb der Spielepresse. Im Gegenteil habe ich, am Anfang hatte ich noch ein bisschen mehr Events besucht. Irgendwann wurde das natürlich auch dadurch, dass das viel digital stattfand oder dass eben bestimmte Redakteure einfach auch mehr Lust hatten, auf Events zu fahren oder auf Messen, wurde das bei mir immer weniger. Aber dafür habe ich ein gutes Gedächtnis und habe mich mit eher wenigen Leuten aus der Spielepresse, habe ich mich, glaube ich, dann, wie nennt man das, da gab es so ein gewisses Verständnis. Du warst mir von Anfang an sympathisch. Ich habe natürlich auch deine Artikel weiter beobachtet in der Maniac. Und als wir dann endlich jemanden einstellen konnten in der Redaktion, gab es auch gar nicht so viele Namen, die ich da auf dem Zettel hatte. Und da ich nie ein Freund davon war oder auch schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, Leute über Auftragsarbeiten, also freie einzustellen oder irgendwie für kurze Zeit befristet, habe ich mir gedacht, da brauchen wir eine Substanz und eine Qualität. Und da habe ich mich dann unter anderem für dich entschieden. Und das hat ja auch zumindest für 2 Jahre geklappt. Ich glaube, 2 Jahre hast du geschafft bei 4Players.
Genau. Also ich habe im Anfang Oktober 2019 angefangen, sprich wir haben jetzt Anfang November 21, 2 Jahre und ein Monat hat mein Engagement da gedauert, hätte gern noch ein bisschen länger dauern können, aber es waren trotzdem 2 interessante, lehrreiche Jahre, mir gefällt die Gegend hier gut und auch das Team, also warst ja nicht nur du da, sondern auch von Eike und Alice im Videoteam, über Maya mit Social Media und eben natürlich auch die Redakteure, die ich früher auf Events, also ich hatte ja nicht nur dich getroffen, ich hatte auch den Herrn Kroster schon vielfach bei Events gesehen. Auch Ben mochte ich immer sehr gern, wenn ich den getroffen habe. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht in einer Redaktion mit Ben arbeiten durfte, weil Ben ja ein freier Autor, also nicht ein freier Autor, aber ein anderswo ansässiger Autor ist. Deswegen, Ben war nicht da, aber Jan zum Beispiel. Und dann durfte ich auch halt Marcel und Jens, die ich vorher nicht kannte persönlich, die eben auch seltener oder weniger auf Events waren. Und ja, es war ein schönes Team und hat mir vom ersten Tag an eigentlich gut gefallen da. Und tatsächlich, also so wie du mir jetzt Honig ums Maul schmierst, dass ihr einen guten Redakteur gesucht habt, wollte ich natürlich, ich war schon immer, ich hoffe jetzt nicht eingebildet, aber schon stolz darauf, welche Nische wir mit der M-Games besetzten, was wir dort alles für Themen hatten, in welcher Tiefe oder auch in welcher Nerdigkeit wir berichten durften. Und es gab tatsächlich eine Webseite, die ich im deutschsprachigen Raum, auch wenn es, keine Ahnung, was haben denn die gegeben oder was schreiben denn die zu dem Spiel, die ich immer regelmäßig besucht hatte. Und es war 4Players und deswegen, die fand ich immer gut und deswegen war es für mich dann auch eben eine Option, dort mitzuarbeiten.
Ja, jetzt finden wir die nicht mehr so gut, beziehungsweise die ist gar nicht mehr zu finden, obwohl das stimmt auch wieder nicht, denn die URL ist ja noch erreichbar. Jetzt kann ich mit dem Abstand, kann ich das ein bisschen lockerer sehen vielleicht, und du warst ja in Anführungsstrichen leider auch nur 2 Jahre da, oder wir konnten leider nur 2 Jahre zusammenarbeiten. Ich habe diese Zeit auch sehr genossen, weil du wunderbar in dieses Team gepasst hast. Und auch in die Coverage, weil du mit deinem Stil, mit deiner Art und Weise, wie du über Spiele schreibst, die vielleicht auch davon profitieren konnte, dass wir innerhalb der Redaktion auch diese Persönlichkeit des jeweiligen Autoren in den Vordergrund stellen. Ich habe deshalb zum Beispiel immer deine Einführungen, die so ein bisschen historischer Rückblick waren, zum Beispiel auf Metal Slug.
Richtig, ja.
Diese Einführung, in denen du halt sagst, wo kommt dieser Entwickler her, was hat dieses Spiel für eine Geschichte und wie steht es im aktuellen Wettbewerb, bevor du in die eigentliche Analyse gegangen bist.
Die
habe ich gemocht.
Okay, das ist schön, das mache ich nämlich tatsächlich gern. Also nicht unbedingt nur, weil ich klug scheißen will, sondern weil ich natürlich auch, ich finde, man kann daraus Dinge ablesen und ich finde es einfach persönlich sehr spannend, wie sich eine Serie entwickelt oder wo welche Entwickler in Japan gewechselt haben, was man vielleicht auch als normaler Spieler einfach mangels Zeit oft gar nicht so alles verfolgen kann. Ich mache das ja zum Glück beruflich und wenn ich dann eben eine Serie gut kenne oder auch irgendwelche Details dazu weiß, wo ich mir denke, das finden andere Leute hoffentlich auch ein bisschen interessant, dann konnte das auch schon mal etwas länger werden. Und da fand ich natürlich den 4Players-Ansatz, also nicht nur das Editor's Choice, dass man quasi einfach auch über das berichtet, was man als berichtenswert erachtet und nicht, was man hofft, dass es nur geklickt wird, sondern auch halt den Ansatz, dass ich erstmal über ein historisches Detail, über ein irgendwas oder über ein Mini-Aspekt eines Spiels lange sprechen konnte und nicht sofort mit der Kirche ins Dorf fallen musste und sagen musste, das ist übrigens ein Action-Adventure, das ist eine Open World und deswegen solltet ihr diesen Artikel lesen. Was sicherlich in der modernen Zeit bei anderen Webseiten sehr relevant ist und was auch seine Gründe hat, warum Artikel so formuliert werden. Aber natürlich konnte ich bei euch mehr nach Freischnauze schreiben und das war schön.
Ja, und ich finde, als Eröffnung ist dieser Standpunkt, den jemand hat innerhalb eines Subgenres, der kann eben auch dem Leser sehr gut vermitteln, welche Erfahrungen man eben hat, mit welchen Spielen. Und er zeigt natürlich auch, dass da ein gewisses Interesse, eine Leidenschaft da ist bei diesem Autoren, der sich gleich mit dem 4., 5. Teil dieser Serie beschäftigen wird. Mhm. Was den Erfolg angeht, diese Art und Weise und so, das sind alles so Dinge, die waren irgendwann auch deshalb nebensächlich, weil wir gemerkt haben, dass auf dieser Ebene zieht nur der Titel. Und die Wertschätzung für die Art und Weise, wie du geschrieben hast, also die war, glaube ich, die hast du ja auch gespürt bei den Lesern, dass das denen Spaß gemacht hat, deine Artikel eben zu lesen. Aber diese Wertschätzung ist eben auf diesen kleinen Kreis beschränkt, der entweder in der Branche aktiv ist und der recht schnell merkt, ob jemand kompetent in ein Thema eintauchen kann oder ob er das nur an der Oberfläche tut. Aber leider ist die Masse da draußen natürlich interessiert eben, oder was heißt leider, es ist, wie es ist, an den großen Themen, die werden bei Google gesucht und dann klicken die Leute auf das Fazit und lesen meist gar nicht deine schöne Einleitung. Kriegen ihre 76 oder was du da immer gegeben hast und sind dann wieder weg. Und das ist halt so das war natürlich auch so ein bisschen unser Alltag, dass wir gemerkt haben, dass diese Beschäftigung mit einzelnen Spielen von diesem System gar nicht immer belohnt wird.
Das ist richtig. da ist vielleicht auch ein bisschen interessant, weil ich ja eben einen anderen Hintergrund ein bisschen hatte als du, dass ich eben lange Zeit bei einer Printzeitschrift war. Bei Print hat man natürlich den Nachteil, dass man nicht immer sieht, wie gut etwas ankommt. Natürlich hat man Verkaufszahlen von seinem Heft und natürlich kann man Umfragen machen, aber in Umfragen wird zum Beispiel immer angegeben, mehr Retro-Themen, also Extended hieß quasi so die Rubrik, wo man sich mit Retro-Technik, Interviews und so bei der M-Games befasst hat. Das ist ungemein beliebt, wenn man die Leute fragt. Aber, oder auch, keine Ahnung, Japan-Rollenspiel, natürlich sollt ihr darüber berichten, aber wenn du dann mal ein Testcover zu einem Japan-Rollenspiel machst oder halt mehrere sehr nerdige Top-Themen wie, keine Ahnung, wirklich Retro-Sachen von C64 bis hin zu, jetzt haben wir ein Interview mit den, keine Ahnung, mit Lorne Lanning oder sowas, also den Oddworld-Leuten oder also halt Themen, die quasi gefühlt nur jeden 10. Spieler ansprechen. Das ist irgendwie, sind so Prestige-Dinge und in den Umfragen wird es dir auch immer wieder gesagt, ja, bringt das, das ist super. Aber am Kiosk hast du natürlich schon ein bisschen gemerkt, dass wenn du, also wir waren jetzt zum Beispiel, ein Rennspiel ist immer schlecht. Da kann das Rennspiel noch so geil sein. Wenn du ein Auto auf dem Cover hast, ist immer ein Nachteil. Oder auch Prügelspiele, die ich ja mag, und es gibt ja auch große Namen von Mortal Kombat über Soul Calibur, eher schlecht. Also wenn du dann natürlich GTA oder Skyrim, sowas war schon deutlich besser. Es war auch bei uns immer spannend, wie wir halt überlegt haben, was aufs Titelblatt kommt, was können wir uns erlauben und was sollten wir bringen. Aber das ist natürlich trotzdem noch eine ganz andere Welt, weil online siehst du, wie oft ein Artikel geklickt wird, und im Printbereich hatten wir halt die Freiheit, wir machen 8 bis 16 Seiten Download-Spiele, also halt Download-Only-Spiele, das waren dann fast immer Indies, und die sind dann halt drin, und ob die Leute das Heft deswegen oder trotzdem kaufen, weiß man halt nicht so genau, und deswegen tut man sich da leichter zu sagen, ja, wir bringen die Shoot'em-Ups, wir bringen die komischen Adventures und auch die VR-Berichterstattung, weil das war bei uns auch so eine Sache. Ich weiß ja, wir hatten ja mit Jan einen wirklich herausragenden VR-Experten, der auch immer sehr bemüht war, Themen unterzubringen und der auch coole News, fantastische Hardware-Reviews geschrieben hat. Aber natürlich haben wir auch gesehen, wir machen es trotzdem, weil wir es interessant finden und nicht, weil die Leute danach gieren.
Ja, das letztlich kamen wir dadurch, dass dieses Four Players weder der große Platzhirsch war, also weder die unschlagbar große Reichweite hatte, noch eben dieses Nischenmagazin, das sich um ein Thema gekümmert hat. Wir waren so in der Mitte. Wir bestanden aus verschiedenen Nischen. Wir hatten, glaube ich, eine sehr gute Vielfalt. Du hast es schon angesprochen. Und dadurch, dass du in das Team kamst, haben wir in gewissen Bereichen, du hast Prügelspiele erwähnt, aber auch Metal Slug und so, natürlich auch deine ganze Konsolenhistorie. Da haben wir sehr viele verschiedene Nischen bedient. Mhm. Der Micha als Rennspielexperte, ne? Der Jens für die Japan-Rollenspiele und so weiter. Und was ich auch immer sehr schön fand, dass sich dann eben auch Maja, Alice und Eike, die jetzt nicht initial als Redakteure angestellt waren, dass die auch noch ihren Blick auf die Spiele eingebracht haben, indem sie eben noch dieses eine kleine Adventure oder dieses Storytelling-Experiment oder eben dieses Wargame vorgestellt haben. Jetzt ist das natürlich so, dass das fand ich aus spielkultureller Sicht, fand ich das immer toll. Und wir konnten aus strategischer Sicht leider, oder hätten wir aus strategischer Sicht gesagt, nein, Matthias, das ist ja ganz nett mit deinem Metal Slug, ne, dass du das so gerne spielst, aber bleib mal lieber bei Call of Duty und bitte Fortnite machen. aus strategischer Sicht hätten wir quasi die Leute in ihrer Kompetenz im weitesten Sinne ein bisschen beschneiden müssen und ein bisschen robotischer auf Trendthemen ansetzen müssen. Herausgekommen wäre, glaube ich, aber nicht viel Besseres oder andersrum. Dieses Magazin wäre trotzdem von den Verantwortlichen nicht mehr weitergeführt worden. Denn da draußen entsteht natürlich durch diese mathematische Berechenbarkeit des Erfolges, also das, was du meintest, dass du online sehen kannst, eben was geklickt wird. Und wenn du das weißt, kannst du natürlich die Prognose treffen, was denn dann eben in 3 Monaten geklickt wird. Weil wenn Fortnite läuft und da kommt ein DLC, wenn FIFA läuft oder Schlag mich tot, GTA hast du genannt, dann werden die News dazu, die Berichte dazu natürlich auch gut geklickt.
Klar.
Und Die Folge aus spielkultureller Sicht war, dass so ein Gleichschritt entsteht. Du hast eine Website, du hast es, also das gesurft nach deinem Thema, und wenn jetzt gerade ein großer Release war, dann konntest du von, sag ich mal, von allen möglichen Online-Magazinen in Deutschland, ja fast weltweit, konntest du halt klicken und du hast gesehen, ein Embargo ist gefallen und die ganze Welt berichtet jetzt einfach über das neue Metal Gear Solid.
Richtig, ja.
Und das, aus diesem Gleichschritt kam man aus diesen strategischen Gründen nicht raus. Der hat auch, manchmal war der auch okay, aber es, man hat dann schon gemerkt, dass das natürlich auch für eine gewisse Art von Gleichschaltung thematisch sorgt.
Ja, und es, also was ich, was man machen kann, aber was mir einfach als Leser nicht besonders viel gibt, ist halt so eine, es muss ja nicht gleich Clickbait sein, aber so eine ein bisschen, dass es ein bisschen boulevardmäßig ist, was auch deutsche Medien machen, aber auch US-Medien haben. Wenn eben ein Red Dead Redemption rauskommt, dann gibt's nicht nur den Test und gibt's nicht nur eine Technikanalyse und noch eine Kolumne, was ich quasi, und einen Videotest, was ich alles verstehen könnte, sondern es gibt dann auch noch eine Meldung, wie zu diesen 10 Orten müsst ihr reiten. Die geht vielleicht auch noch. Und dann gibt's noch eine Meldung, Spieler sind erstaunt, dass, oder im Internet passiert ein Bug und die Leute finden das lustig, oder so verschwindet das Pferd bei The Witcher oder irgend sowas. Also dann passiert natürlich sehr, sehr, sehr viel Kleinigkeit drumherum und dann kommen Patch Notes und die interessieren eigentlich auch nicht so wirklich, aber man postet sie wahrscheinlich deswegen, macht eine News darauf, weil man weiß, dass sich in den Kommentaren wieder die Leute darüber streiten, wie scheiße verbuggt ein Cyberpunk war oder so und sowas. Also
ich, ja, und die ganze Spielepresse tanzt dann an der Oberfläche dieses Trends.
Ja.
Und zwar im Kreis. Einerseits ist es verständlich, wenn man das jetzt bezieht oder überträgt auf wirklich relevante Nachrichten und News, die eben nichts mit Spielen zu tun haben, sondern mit Gesellschaft, Kultur, Politik, dann hast du natürlich ähnliche Tendenzen. Also meist, wenn irgendwas Schlimmes passiert, also Seuche, Krieg, Terror, ne, sowas, dann hast du natürlich auch das Phänomen, dass aufgrund des öffentlichen Interesses, aber auch aufgrund dessen, dass alle wissen, dass die Leute danach gieren, nach dieser Art von Berichterstattung, dass Bad News in dem Sinne einfach die Leute anziehen. Die ganze Welt berichtet dann quasi auch, wenn man so will, nur über ein Event und tanzt um diese Katastrophe herum.
Das ist richtig. Das sieht man dann ja eben. Also keine Ahnung, man geht auf Spiegel Online und sieht, dass erstmal 3 Monate lang nur Corona in den ersten. Dann gibt es zum Corona-Ticker und dann gibt es das Interview mit dem Experten und alles drum und dran. Und genauso, wie du sagst, je nach Katastrophe. Eine Zeit lang war es Syrien, davor war es Fukushima, davor war es 9/11 und so weiter. Klar,
das ist immer und, sehr. Und einerseits denkt man sich dann, ich kann es nicht mehr lesen und sehen. Also könnt ihr nicht mal was anderes berichten. Andererseits ertappt man sich als Mensch dann natürlich auch dabei,
ja,
wenn man dann irgendetwas vermeintlich Neues, Interessantes, und bei Corona war es ja auch so, dass du quasi, das war ja wie so eine Wellenbewegung, ne? Eigentlich wusste keiner wirklich was. Dann gab es Spekulationen, dann gab es Thesen und so weiter und so weiter. Immer was Neues. Und da ertappt man sich natürlich auch dabei, wie man das dann trotzdem sich anschaut.
Mhm, klar.
Weil man wissen will, wer hat denn jetzt recht? Gibt es eine neue Erkenntnis? Wie ist der Stand der Dinge? Mhm. Und bei Spielen ist es so, wenn diese ganz, ganz, ganz großen Tanker, diese AAA Big Bosses kommen, und da reden wir halt über ein GTA, damals zumindest über ein Metal Gear, ja, oder über andere Geschichten, dann beherrschen die natürlich auch in ihrem Fahrwasser so für fast 3 Monate. Und dadurch, dass diese Spiele ja so konzipiert sind, dass man schon weiß, es kommt der erste DLC, kommt eben genau nach diesen 3 Monaten. Dann kommt ein weiterer DLC, eine Erweiterung, was weiß ich. Die Größten, die können das halt ähnlich wie so eine Krise fast über ein halbes Jahr bis ein ganzes Jahr bestimmen. Mhm. Und wenn du ein Elder Scrolls nimmst oder eben GTA, dann hast du das Gefühl, die sind 10 Jahre in der Berichterstattung.
Ja, das ist richtig. Also ich finde es auch von dem Aspekt her, ich finde es auch menschlich nachvollziehbar. Also gerade im Printbereich war es wirklich oft so, bei einem großen Thema, sagen wir mal ein GTA, da sieht man ja oft schon 3 Jahre im Voraus. Es gibt irgendwie einen Trailer, wo nur ein paar coole Einstellungen von Autos von unten, und man sieht so die Stadt im Sonnenuntergang. da waren wir bei 4 Players jetzt, also wir hatten ja den Trailer quasi und wir haben ja die News gehabt, aber im Printbereich überlegt man sich natürlich, es gibt einen GTA-Trailer, man hat 2 Wochen Zeit, was machen wir daraus? Und dann macht man vielleicht so eine Mini-Vorschau mit schönen Screenshots, man macht nochmal einen kleinen Rückblick, vielleicht macht man ein Interview oder irgendwas und das macht man dann, bis GTA rauskommt, 4-mal, 3-mal, 5-mal, je nachdem, wie viel von diesen Infodrops es gibt. Das ist ja auch alles gescheduled von diesen Firmen, die sich überlegen, vor drei Monate vor Release machen wir das und ein halbes Jahr vor Release das. Und danach, dann kommt der Test und dann fällt man in ein Loch. Also tatsächlich habe ich dann manchmal das Gefühl gehabt, wir haben jetzt ewig über Destiny berichtet, dann kommt der Test und jetzt ist es rum. Pech gehabt. Jetzt spricht die ganze Welt drüber und bei uns ist es also eigentlich als Thema durch. Wir haben dann irgendwann eine Rubrik eingeführt, die hieß Nachspiel, wo wir versucht haben, einen Mix aus klassischen Tipps und Tricks, keine Ahnung, so machst du bei Sekiro 10 Anfängertipps für Sekiro oder ein Interview oder jemand, der das Spiel vielleicht ganz anders fand, der das Genre nicht mag oder jemand dann irgendwie noch versucht, einen anderen Aspekt, um natürlich das auch auszunutzen, diese Lust der Leute nach Coverage über das Spiel, das sie gerade 1, 2, 3 Monate lang spielen. Keine Ahnung, die spielen ja einen Witcher eine Weile und die möchten sich auch irgendwie bestätigt sehen in ihrem Spielemagazin. Die spielen gerade den Witcher und finden aber den Test vor 3 Monaten. Dann findest du in der M-Games 3 Monate lang nichts über den Witcher und fühlst dich irgendwie nicht aufgehoben. Wenn du dann nochmal ein paar Seiten hast mit Tipps oder nochmal einen Meinungskasten oder nochmal irgendeine Herangehensweise an das Thema, das was eben im Online-Bereich dann News und Bugs und Lacher und Glitches und Patchnotes sind. Also ich kann das durchaus verstehen, es ist ja sehr menschlich dann, wenn man das zockt, nicht nur mit Freunden drüber reden zu wollen, sondern sich auch in der Berichterstattung dann irgendwie wiederzufinden. Aber ja, es ist halt ein sehr zweischneidiges Schwert.
Jetzt könnte ich natürlich ketzerisch fragen, warum die Maniac nicht mal versucht hat, was online zu machen. Weil da kannst du natürlich, ich weiß natürlich, wir haben schon drüber geredet und so weiter, aber du kannst natürlich solche Geschichten, also ich sag mal dieses Posterlebnis, also nach Release geht's ja für viele auch erst los.
Genau.
Eigentlich, weil dann redest du mit deinen Kumpels drüber, die Masse ist ja auch erst nach dieser Veröffentlichung überhaupt in der Lage, sich mit dem Spiel zu beschäftigen. Und wir hatten einen ähnlichen Konflikt haben, auch Online-Magazine. Denn auch bei uns war es ja oft so, wenn du dann zum Embargo-Fall deine Review online hattest mit dem Videotest und was weiß ich, was wir noch hatten, dann war ja einerseits für den Redakteur war es gut, weil der hat sich jetzt 2 Wochen intensiv damit beschäftigt, zusammen mit dem Videoverantwortlichen und so weiter. Und dann konnte man einen Schlussstrich ziehen. Gleichzeitig haben wir natürlich gemerkt, dass danach erst die Diskussion im Forum losging, weil die Leute dann selber zocken konnten. Dann gibt's eben eigentlich obligatorisch dann 3 Tage nach Release nochmal ein Patch und dann stimmt irgendwas nicht, was man gar nicht auf der Uhr hatte und alle Welt redet drüber, dass die KI da scheiße ist und dass das nicht funktioniert, jetzt im negativen Bereich. Dann kündigt der Entwickler an, er wird alles besser machen und dann kommt nochmal irgendwas und man hat das Gefühl, dadurch, dass diese Spiele gar nicht mehr richtig fertig entwickelt werden, wie Anno dazumal, und immer in so einer Art Beta auch rausgehauen werden, dass danach der Prozess weitergeht, nach dem Release. Und da gab es für uns als Online-Magazin, das hast du ja auch mitbekommen, auch durchaus immer diese Anfang, wertet ihr noch mal nach, geht ihr noch mal in das Spiel rein, gerade auch bei den Online-Spielen und so. Das war für uns Onliner war natürlich der Vorteil, dass wir die Berichterstattung über das, was da passiert, über News und manchmal über einen Talk noch mit begleiten konnten. Aber für uns war ja auch als Redakteure dieser Schlussstrich manchmal ganz heilsam, ne? Wenn du dann endlich fertig warst mit deiner Review.
Klar, es ist ja auch so eine Art Mini-Crunch, kann man sich das ja auch manchmal vorstellen. Also ich weiß noch, als du Death Stranding getestet hast, da hast du dich ein bisschen zurückgezogen für ein paar Tage, weil das Spiel lang war, weil es auch teilweise anstrengend war. Also, dir hat es ja sehr, sehr gut gefallen, aber es war natürlich trotzdem eine Mini-Crunch-Phase für einen Redakteur, die geht dann nicht irgendwie ein Dreivierteljahr, aber eine Zeit, wo man dann auch vielleicht mal sagt zu seiner Partnerin, zu seinen Kindern, ne, Kino ist am Wochenende schlecht und ein Ausflug auch, weil ich muss ja noch Death Stranding spielen und dann muss ich ja noch den Epilog dazu machen und da ist es dann tatsächlich heilsam oder ist man dann auch froh, wenn man ein Thema wieder vom Tisch hat, ja.
Ja, das ist auch ein gutes Stichwort. Crunch, Belastung, Arbeitspensum. Meist aktuell ist es ja eher so, dass wir auf der Entwicklerseite, wo es natürlich noch viel, wahrscheinlich viel krasser ist, darüber berichten und wo du auch die Auswüchse erkennst. Also wie 200-300 Leute quasi wie in so einem, Meerschweinchenstall an so einem Projekt arbeiten müssen, wie selbstverständlich, ohne dass sie für Überstunden bezahlt werden, wie selbstverständlich, dass Familie und Co. drunter leiden und nur um dieses Projekt zu finalisieren, das hat ja zu einigen Verwerfungen geführt und letztlich schon vor 10 Jahren dazu, dass immer mehr dieser total gestressten Kreativleute irgendwann gesagt haben, nein, wir wollen ausbrechen, wir gründen unser eigenes Studio.
Und dann wurde es wahrscheinlich von der Arbeitslast noch schlimmer.
Ja, aber ich merke das auch jetzt. Das kann ich vielleicht ein bisschen übertragen. Ich habe viel zu spät gemerkt, dass ich viel zu viel Zeit und Energie investiert habe in eine Firma, für die ich Angestellter bin. Das kann einerseits Vorteile haben, weil wenn man leidenschaftlich brennt für irgendetwas, dann tut man es ohnehin.
Klar.
Also wenn du dieses Spiel hast oder dieses Thema hast, was dich interessiert, dann bist du wie selbstverständlich nach Feierabend am Wochenende, waren wir zumindest in der Redaktion mit diesem Spiel beschäftigt. Und ich habe als Chefredakteur schon versucht zu sagen, Leute, wenn ihr das machen wollt, ist das okay. Aber ihr könnt auch sagen, nein, Samstag, Sonntag bin ich einfach mit meiner Familie unterwegs, hab was anderes vor, da zocke ich nicht. Ich habe versucht, dagegen zu steuern, aber man kommt automatisch in so einen Arbeitsautomatismus irgendwann, ja, weil man dieses komische Gefühl hat, dass man in diesem Staccato der Berichterstattung, dass man da mitmachen muss, weil man dieses Verantwortungsgefühl hat. Irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht geht's dir auch so oder ist es dir auch so ergangen, weil man dieses eine Spiel, dass man jetzt auch noch schaffen will. Man will es unbedingt veröffentlichen, diesen Bericht dazu.
Total. Das ist exakt dieses Gefühl, ja. Also weiß nicht, ob es dann, weil man sich selbst geil findet, dass man Spiele testet und andere deine Meinung aufsaugen. Ich weiß nicht, woran, was da die tiefenpsychologische Sache ist. Aber natürlich versucht man dann möglichst viel zu schaffen, ja. Kenne ich
sehr. Bei mir war es, also bei mir war es eher so, dass ich das Gefühl hatte, Ich habe da jetzt Zeit investiert in dieses Spiel und ich weiß, da draußen sind Leute, die interessieren sich dafür, wie es ist. Und ich habe diese Verantwortung, dazu auch noch was zu sagen, damit es im Archiv ist.
Ja, klar, ja.
Und letztlich mit diesem Abstand kann ich sagen, dass ich da viel zu viel Energie investiert habe in diese Firma. Und ich war auch vor 2 Jahren war es schon so, da habe ich gemerkt, ich hatte mich mit dem Thema Burnout gar nicht beschäftigt. Ich habe es immer nur gehört. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich auch tatsächlich selber kurz davor war. Mhm. Auf einmal durch sehr viel Kopfschmerzen. Wenn man lange gespielt hat, das kennt man ja auch, ne? Man muss eigentlich viele Pausen machen, aber du ignorierst das alles irgendwann und denkst dir, ach komm, stell dich nicht so an. Dieses Pensum wurde immer intensiver und hinzu kommt natürlich jetzt noch die Ernüchterung, ich war eigentlich auch nur Angestellter, ich hätte. Und das wäre auch mein Ratschlag an junge Redakteure oder überhaupt an junge Arbeitnehmer. Man muss da wirklich eine Grenze setzen, um sich zu entspannen und auch seine Familie, sein Privatleben, seine Beziehung natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Und jetzt bin ich mit diesem eigenen Projekt Spielvertiefung beschäftigt und merke, ja, ich investiere jetzt schon 10 Stunden pro Tag Minimum in diesen ganzen Kram, der da anfängt, ne? Also der da auch gefordert ist, wo ich mich reinfuchsen muss. Aber es ist eine andere Art von, ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen, es ist eine andere Art von, eine gesündere Art von Belastung, weil man weiß, man tut es für sich. Und in dem anderen Fall kann man eben, wie wir beide jetzt vielleicht in unterschiedlichem Ausmaß bemerkt haben, auch böse auf den Boden der Tatsachen fallen.
Natürlich, klar, ja. Also das mit für was Eigenes kann ich durchaus nachvollziehen. Deswegen sind ja auch viele Freiberufler, viele Leute, die ein Unternehmen gründen, da natürlich anders involviert und auch um in der Spieleszene zu bleiben. Eben, also wenn du ein Indie-Spiel dann machst, davor warst du ewig bei Ubisoft oder bei Rockstar in der Content-Mühle, vielleicht auch von DLC, von Nachfolger. Natürlich kann es dann heilsam sein, sein eigener Herr zu sein. Dann musst du dann wahrscheinlich dich auch völlig umstellen, so wie du jetzt bei Spielvertiefung dich plötzlich mit der Technik auseinandersetzen musst, wo früher du einfach einen Redakteur anweisen konntest oder wo du wusstest, du hast da einen Spezialisten im Haus, muss wahrscheinlich auch jemand, der bei Ubisoft auch eine hohe Rolle hatte, der irgendwie ein Spiel directed hat oder der Lead Designer war, der aber überhaupt sich nicht mit der PR rumschlagen muss. Und wenn er jetzt ein Indie-Spiel mit zwei Kumpels in Anführungszeichen macht, dann muss er ja plötzlich auch dafür sorgen, dass irgendjemand eine Testversion davon bekommt oder dass irgendeine Art wie Marketingbudget, irgend sowas, dass er sich um die Finanzierung kümmern muss. Und aber natürlich, er macht es halt für sein Baby, für das, was ihm jetzt was bedeutet. Und also wir sind ja in Deutschland, in einer sozialen Marktwirtschaft, schon in dem Luxus, dass wir so und so viel Urlaub haben und dass wir Wochenende haben, was hunderte von Millionen Menschen weltweit überhaupt nicht von sich behaupten können. Aber trotzdem geraten wir schon in Bedrängnis. Also ich glaube, ich bin dafür nicht anfällig. Mir geht's gut und ich komme auch mit dem Workload eigentlich gut zurecht. Aber tatsächlich, wenn ich mir jetzt überlege, ich würde in einer Arbeit, in einem Betrieb arbeiten, wo ich überhaupt nicht mehr abschalten kann oder wo, keine Ahnung, ich habe neulich mit einem Patentanwalt geredet und der meinte ja 60 Arbeitsstunden die Woche und wo ich mir denken würde, okay, puh, das sind aber irgendwie mehr als ich mache. Also das möchte ich dann tatsächlich auch nicht. Also da muss man schon wirklich auf sich selbst auch achten.
Ja, definitiv. Und ich denke, dieses Phänomen, über das wir gesprochen hatten, dass du eine Art von Gleichschaltung auf der thematischen Ebene hast, die wir als Journalisten fast bedienen müssen. Mhm. Oder in bestimmten Umfeld bedienen müssen. Die einen machen es halt mehr, die anderen weniger. Dass du eben dem Trend nachfolgst. Auf der kreativen Ebene haben dann auch, da habe ich in den Interviews, die ich geführt habe, mit Entwicklern, Lead-Designern, die irgendwann die großen Publisher und Studios verlassen haben, was Eigenes gemacht haben, kam immer Folgendes raus, dass du natürlich auf kreativer Ebene auch diese Gleichschaltung dann hattest, weil diese Zielgruppe bedient werden musste.
Klar.
Und ich nehme jetzt mal Ubisoft als Beispiel, dass sich so ein Assassin's Creed über all die Jahre so gleicht, liegt natürlich daran, dass die Leute wissen, es verkauft sich, da ist ein Bedarf, das soll so. Jetzt könnte man auch andere Marken und Serien nehmen. Auf der kreativen Ebene bedeutet das natürlich auch, wenn du Teil so eines Studios bist, dass du sehr schnell merkst, von dem, was du mal gelernt hast, was dich auszeichnet, vielleicht im künstlerischen Bereich, vielleicht im Entwicklungsbereich, vielleicht im KI-Bereich oder im Storytelling-Bereich, fließt so wenig ein in dieses Spielerlebnis, dass man dich auch eigentlich robotisch ersetzen könnte. Ja. Denn das Konzept für dieses Spiel bestimmt nicht deine Kreativität, bestimmt nicht das Team. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und man kann das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber letztlich das Kaufinteresse, was da ist, soll bedient werden. Und viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die kleine Studios gegründet haben, für die war es eben so, wenn ich 12 Stunden meines Tages in so eine Gleichschaltung, in so eine kreative Gleichschaltung investiere, dann ist es on top noch frustrierender, als wenn ich jetzt diese 12 Stunden in mein Projekt investiere. Ich weiß, ich muss mich beschränken, das Ganze sieht nicht so toll aus, es ist eben kein besonderes Erlebnis, aber ich kann Teil einer kleinen Geschichte sein, die ich mit meinen 2, 3 Leuten, mit denen ich das mache, erzählen will. Mhm. Und du hinterlässt quasi viel eher einen Fußabdruck oder Spuren. Und ich glaube, dann kann so eine Arbeitsbelastung, dann kann man die vielleicht eher verarbeiten oder ertragen.
Ja, also zwei Sachen, die mir dazu auch noch einfallen. Einerseits, es gibt auch, glaube ich, Entwickler, die auch in der Anfangszeit irgendwie erfolgreich waren und die dann in der Firmenhierarchie aufstiegen. Also zum Beispiel Yuji Naka ist ein ganz gutes Beispiel. Der war für Sonic the Hedgehog war der das Programmiergenie. Und sprich, er war maßgeblich daran beteiligt, dass Sega zu einem ernsthaften Nintendo-Konkurrenten wurde. Und das ist also eine Firma wurde, die halt viele hundert Millionen Dollar Yen, wie auch immer, umgesetzt hat. Und natürlich stieg er dann auf. Und irgendwann war er Chef des Sonic Team und dann war er quasi als Senior Producer, Senior Designer in jedem zweiten Sega-Spiel drin. Und der hat auch mal in einem Interview gesagt, hat er dann irgendwann auch Sega verlassen, hat ein relativ kleines Studio aufgemacht, das dann 10 Leute oder so hat, das auch nie besonders erfolgreich wurde. Aber er war halt wieder näher an seinem Produkt. Der hat es auch deswegen getan, weil er ja so ein bisschen, wie ich mir vielleicht auch denken würde, also du warst ein Chefredakteur, der auch immer noch viel getestet hat, aber es gibt in der deutschen Spielebranche ja viele Chefredakteure, die dann nur noch redigieren, die sich um Themenfindung kümmern, die koordinieren, die E-Mails schreiben, die an Sitzungen teilnehmen und die quasi, ich will doch, also ich habe auch in mir das, ich will doch eigentlich nur spielen und darüber schreiben. Und so kann ich mir das auch in der Spieleprogrammierung vorstellen, dass es vielleicht auch Leute gibt, die dann denken, ich will doch aber eigentlich nur Artworks oder ich will doch nur Backgrounds designen oder ich will eigentlich nur KI machen. Und wenn ich dann wieder mein eigenes kleines Projekt habe, dann kann ich das vielleicht auch wieder. Also das finde ich, find ich sehr nachvollziehbar.
Ich habe in all den Jahren eben auch gemerkt, dass es dann so eine gewisse, dadurch, dass man merkt, dass sich bestimmte Dinge verkaufen an eine große Masse, dass sich dadurch auch machtpolitisch etwas verschoben hat innerhalb der Studios und innerhalb der Anweisung, dass nicht mehr derjenige, der aus künstlerischer Perspektive, und ich meine das jetzt nicht nur grafisch, sondern komplett auf ein Spiel bezogen, dass der aus künstlerischer Perspektive eigentlich Recht hat, weil seine Idee dramaturgisch besser ist, weil seine Idee interessanter ist und weil in seiner Idee einfach mehr steckt, dass nicht der das Sagen hat innerhalb dieser großen Studios, sondern eben der Producer oder sogar das Marketing oder irgendwas, die aufgrund von Umfragen oder bestimmten anderen Dingen, die irgendwo funktionieren, sagen, nee, das ist uns zu risky. Das mag zwar interessant sein, aber wer weiß, ob die Masse drauf anspringt. Und über diese Verschiebung und auch über den Frust, der auf Seiten der sogar der Lead-Designer entsteht, die sich manchmal dem beugen mussten, was ein Publisher wollte, einfach aus Marketing-Sicht, das ist auch so etwas, wo ich gemerkt habe, dass so ein Spiel eben im Gegensatz meinetwegen zu einem Roman, der einfach im Kopf einer Einzelperson entsteht. Oder vielleicht auch noch manchmal beim Film, wo weniger Leute beteiligt sind, manchmal. Dass das Spiel auf diesem großen AAA-Niveau darunter gelitten hat.
Natürlich, klar, dass es nicht mehr so eine Vision sein kann. Du hast ja vorhin auch ein paar so Serien genannt. Ubisoft ist ja auch ein gutes Beispiel für große Marken, die sich immer ähneln. Was nicht ganz so im Fokus ist, aber was ich mir tatsächlich für als Arbeitsplatz schrecklich vorstellen würde, wäre Traveller's Tales, die Lego-Spiele gemacht haben. Weil die haben vor, 16, 12 Jahren einfach mal ein cooles Star-Wars-Lego-Spiel gemacht. Und es hat den Leuten so gut gefallen, jung und alt, schönes Prinzip mit Aufsammeln, mit ein bisschen Hüpfen, mit ein bisschen Schießen, dass sie daraufhin 15 Jahre lang das gleiche Spiel machen mussten. Ich habe auch ein paar davon gerne gespielt. Ich habe Fluch der Karibik und ich glaube Herr der Ringe. Indiana Jones habe ich gespielt. Dann gab es den Hobbit, dann gibt es gefühlt 2000 Superhelden von Batman über was weiß ich, die ich auch alle gar nicht mehr im Kopf habe. Und die machen quasi seit, ja, ich weiß nicht mehr, wann es erste rauskam, das ist schon wirklich, ich schätze mal 2007 oder so, also 12, 13, 15 Jahre machen die immer wieder das Gleiche. Da musst du doch irgendwie ein bisschen ballerballer werden.
Ja, jetzt ist natürlich so, wir haben natürlich diesen gewissen Tunnelblick auf die Spielebranche, wo man vielleicht sagen kann, der Maurer, die Krankenschwester, die müssen auch jeden Tag das Gleiche machen. Ja, und die bis zur Rente. Und die haben noch nicht mal diese Perspektive, dass sie vielleicht da jetzt, ich meine, dann kannst du vielleicht das Krankenhaus wechseln oder deine Baufirma wechseln, aber letztlich tust du ein Leben lang das Gleiche. Und vielleicht innerhalb dieser Spielebranche, wenn ich mit jungen Studenten gesprochen habe, ich war ja auch mal bei der Games Academy und Co. und konnte mit jüngeren Leuten sprechen, die noch die für Spiele einfach auch brennen noch. Die haben ihre großen Erlebnisse im Hinterkopf, ihr Zelda und weiß ich nicht, ihr GTA oder keine Ahnung. Und die wollen auch in diesem Bereich und die brennen. Und dann merken die, dass du natürlich da auch erstmal Fuß in die Tür bekommen musst. Du musst erstmal rein in so ein Studio. Mhm. Und wenn du dann erstmal da bist als junger Designer und du bist dann irgendwo bei einem Traveler's Tales oder auch bei einem Blizzard, da habe ich übrigens gleich eine kleine Anekdote. Da habe ich auch mit Leuten drüber gesprochen. Da würdest du dich wirklich riesig freuen. Hey, ich bin bei XYZ, die machen dieses Spiel.
Klar.
Ich kann da meine Berufserfahrung, meine erste Berufserfahrung bekommen. Und das heißt, diese Frustration entsteht dann, wenn du merkst, du bist über Jahre hinweg in diesem in diesem Kreislauf, dann gewöhnst du dich daran, dann bekommst du dein Gehalt, dann kennst du deine Kollegen und so weiter und du fragst dich immer mehr, ob sich das lohnt, ob du dich da nicht entwickeln kannst und dann entsteht dieser Frust. Und wie wir jetzt gesehen haben, das zum Stichwort Activision Blizzard, ich erinnere mich, dass die meisten zu Blizzard wollten. Mhm. In einer dieser Klassen bei der Games Academy galt Blizzard als der Vorzeigearbeitgeber. Und wie wir jetzt erfahren mussten, ist das natürlich auch alles andere als, ja, also Schein und Sein, ne? Gibt's eben auch in der Spielebranche.
Ja. Ist dir aufgefallen, dass wir schon 50 Minuten reden und noch über kein Spiel gesprochen haben, das wir aktuell spielen und auch noch nicht viel über dein Projekt, das ja jetzt da so anläuft?
Das hast du richtig gut beobachtet. Dann lass uns mal anfangen mit dem, was wir gerade so spielen. Du bist ja ein bisschen mehr im, also zumindest mehr in der Öffentlichkeit, mehr im Saft als ich jetzt, aber ich habe das auch, du bist ja im aktuellen Globetrotter.
Ich versuche auf mehreren Hochzeiten das Tanzbein zu schwingen, richtig.
Ja, ich habe viel von dir auf vielen Plattformen gelesen oder zumindest gesehen, dass du was geschrieben hast. Und ich glaube, was wir noch zusammen gespielt haben, zumindest ist ein bisschen älter, aber ist auf jeden Fall Forgotten City.
Genau, das haben wir beide gespielt, das ist richtig, ja.
Da bin ich auch sehr angetan davon, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und das ist eben auch so etwas, um jetzt vielleicht so den Bogen hinzubekommen zur Spielvertiefung. Wir haben es ja schon angerissen, dass du in einer gewissen Maschinerie bist innerhalb dieser Spielepresse. Entweder hast du dein spezielles Magazin, dein Verlag oder eben deine Zielgruppen, keine Ahnung. Und was ich mit Spielvertiefung versuche, ist so ein bisschen einen Gang runterzuschalten. Ich werde mich aus der Aktualität nicht ganz, aber doch ein bisschen mutiger herausnehmen und versuchen, in einem Monat als Einzelberichterstatter quasi mich vielleicht um ein, zwei Themen zu kümmern. Und bei diesem Forgotten City würde sich zum Beispiel bei einer Spielvertiefung anbieten, eine Rezension zu schreiben dazu. Dann in einer Art Epilog oder einem historischen Beitrag etwas über die Hintergründe zu erzählen, spielt er zurzeit Neros. Mhm. Dann hast du da dieses Schöne, was bei Forgotten City so interessant ist auch, aus meiner Perspektive ist, dass du diese verschiedenen Schichten hast, also der historischen Epochen, dass du die Römer und ihre Vorstellung vom Jenseits, ihre Göttervorstellung hast, darunter die Griechen, die natürlich viel früher etwas erzählt haben darüber, darunter dann die Ägypter und darunter die Sumerer. Also was dieses Forgotten City sehr gut hinbekommt, sind diese verschiedenen Schichten, in der Archäologie sagt man auch Strate, die sich dann übereinander lagern. Und das ist ein tolles Beispiel, ist natürlich jetzt schon eine olle Kamelle. Also wir sind jetzt im November hier. Klar, aber das ist etwas, diesen Luxus möchte ich mir mit Spielvertiefung herausnehmen, dass ich, wenn sich etwas anbietet, eben auch einfach sage, stopp, hier halte ich jetzt an, ich habe was entdeckt, das interessiert mich. Da werde ich mich jetzt mal, ja, vielleicht ein paar Wochen mit beschäftigen.
Ja, finde ich gut, weil, also gerade bei Forgotten City habe ich, es ist ja auch normal, wenn man ein Spiel testet, das habe ich noch für 4Players getestet, dass man sich auch, keine Ahnung, dass man, es sollte zwar nicht immer nur Wikipedia sein, aber natürlich, dass man sich auch mal mit irgendwas beschäftigt, was dieses Spiel behandelt. Und da fand ich zum Beispiel spannend, ich weiß nicht, ob ich das im Hinterkopf hatte, aber, bei Forgotten City geht es ja darum, dass wenn, ohne jetzt wirklich was zu spoilern, ihr dürft ruhig weiterhören, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, aber wenn etwas, wenn in dieser Welt etwas gegen die Regeln gemacht wird, wird nicht nur der bestraft, der diese Regel bricht, sondern es werden viele Menschen bestraft. Und das fand ich dann spannend zu lesen, dass das Wort Dezimierung, also was wir ja kennen, irgendwie etwas, keine Ahnung, man dezimiert etwas, ist ja ein normales Verb, dass das aus dem, aus von der römischen Praxis herrührt, dass jeder Zehnte von Dezes 10 bestraft wurde, wenn in einer Legion zum Beispiel eine Art Verrat oder eine Befehlsverweigerung, also irgendwas Dramatisches, was das ganze Unterfangen irgendwie in Gefahr brachte, dann wurde per Los bestimmt, dass jeder zehnte Legionär getötet werden konnte. Das wurde relativ selten wohl gemacht, aber das musste ich mir natürlich alles anlesen. Und wenn ich jetzt da draußen wäre, ich wäre ein normaler Spieler, dann fände ich natürlich cool, wenn ich nicht recherchieren muss, sondern wenn das der Jörg für mich täte. Oder wenn er das alles schon weiß und mir nur erzählen muss. Das ist natürlich der Optimalzustand.
Ja, ich weiß über so vieles auch erstmal gar nichts. Das ist auch etwas, was ich an Spielen mag, die mich dann aber so neugierig machen, dass die irgendeinen Drang in mir wecken. Geh doch mal in die Bibliothek und lies mal was drüber. Mhm. Also Wikipedia ist natürlich klar, ne? Das ist der erste Schritt, aber beschäftige dich doch mal tiefer damit. Und manchmal, das finde ich auch ganz, ganz interessant, was du angesprochen hast, diese Geschichte der Dezimierung oder der Kollektivstrafe innerhalb der römischen Legion hatte natürlich auch eigentlich ursprünglich, wenn ich recht informiert bin, folgenden Sinn: Man wollte vermeiden, dass die desertieren.
Genau, das war quasi so eine Art Stasi-Methode, dass man immer auf den Nächsten schaut, weil man ja selber.
Ja. Das heißt, wenn innerhalb einer Kohorte, innerhalb eines Truppenverbandes jemand geflohen ist, wurden alle bestraft. Das heißt, derjenige, der plötzlich feige im Angesicht des Feindes wurde oder seinen Mut verloren hat eben, der hätte gar keine Chance mehr gehabt. Er hätte nicht fliehen können. Jemand hätte ihn getötet. Und das sollte natürlich, das zeigt natürlich auch, wie brutal effizient das römische System war.
Ja.
In der Hinsicht. Aber das ist auch ein tolles Thema, das sich zu vertiefen lohnen würde.
Auf jeden Fall. Also überhaupt ist The Forgotten City, ich bin mit relativ wenig Wissen reingegangen. Ich wusste tatsächlich überhaupt nicht, worum es geht. Es hatte den Wunschtest bei 4Players gewonnen und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und also so die ersten 30 Minuten, die erste Stunde, bis einmal das passiert, was dort jedem Spieler dann mal passieren wird, ich war sowas von überrascht, weil ich mir eben bewusst einfach ohne Vorwissen reingegangen bin. Und dann dachte ich mir, also es ist nicht jetzt ein spielmechanischer Kniff wie bei Portal oder so, aber das ist mir tatsächlich schon lange nicht mehr passiert, dass ich rumlaufe, dann passiert was und ich denke mir, boah, wie geil, was muss ich denn jetzt machen? Und ui, ist diese Welt interessant. Also das war wirklich ein toller Kniff in dem Spiel.
Ja, ich hoffe, einerseits war ich auch ein bisschen stolz tatsächlich, dass, jetzt sage ich unsere, obwohl es sie ja nicht mehr gibt, obwohl es nicht meine sind, aber Leser, sich für dieses Spiel entschieden haben als Wunschtest. Mhm. Und ich fand auch super, weil ich natürlich wusste, dass du dich ein bisschen mit der Antike, mit den Griechen und Römern auch privat beschäftigst. Fand ich auch cool, dass du das dann besprochen hast. Und das ist sowas, da gönne ich mir den Luxus, in Anführungsstrichen, dass ich mich jetzt im Dezember, wenn halt nicht mehr so viele Releases sind, schaue ich mir an, was ich noch mal quasi aus dem Keller hole. Vielleicht schaffe ich es auch im November noch. Und Forgotten City ist dadurch, dass ich sagen würde, auf erzählerischer Ebene, wäre das für mich ein Spiel des Jahreskandidat. Mhm. Ist es auf jeden Fall wert, dass ich mich nochmal damit beschäftige.
Das bin ich gespannt drauf. Ein anderes Thema, das Metroid musst du doch auch, oder? Du bist doch so dieser Metroid-Spieler. Da werde ich hoffentlich auch noch was zu finden bei dir.
Würde ich sehr gerne nochmal nachbesprechen. Hatte ich interessiert mich natürlich komplett und das ist auch sowas, da habe ich gemerkt, ich bin noch in dieser alten Denke drin, halt Chefredakteur und so weiter, dass ich irgendwie schon abends dran gedacht habe, mein Gott, du hast noch nichts über Metroid gesagt. aber und dann sagt eine andere Stimme, aber Jörg, du hast jetzt kein Magazin mehr oder so, ne? Mhm. Also das ist auch noch so eine Geschichte, da würde ich gerne was drüber erzählen. Ja, und dadurch, dass das alles jetzt so im Fluss ist, dass ich da erstmal was auf die Beine stellen muss und dass ich merke, dass ich dass ich bestimmte Dinge eben auch nicht kann, muss ich mich einfach auch langsam ranrobben, wieder an so einem Produktionsflow.
Ja. Wie geht's eigentlich deinem Whisky? Ist noch was da von der Buddel?
Ja, wir kamen in so einen guten Gesprächsflow, dass ich gar nicht mehr die Chance hatte, nachzuschenken. Und was sagt denn dein Energy Drink?
Der ist leer.
Mike Tyson hat dir also voll einen mitgegeben.
Ja, tatsächlich. Ich sehe gerade auf der Rückseite, ich kann auch noch 2 Porsche gewinnen.
Aber spürt man dann jetzt irgendwie sowas, wenn man einen halben Liter polnischen Mike Tyson Intus hat?
Ich spüre nichts. Also tatsächlich, er hat hier nur 4 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, also das ist ungefähr die Hälfte einer Cola, sprich es ist so ein halbes Leitgetränk. Ich bin jetzt auch nicht kribbelig oder hibbelig. Wie gesagt, das Koffein merke ich sowieso nicht mehr groß. Also ich spüre nichts, außer dass ich vielleicht irgendwann mal pinkeln muss, aber so aktuell ist es noch durchaus aushaltbar.
Ja, ich spüre nichts, kann ein gutes Zeichen sein. Ja, also die Zeit ist sehr schnell verflogen. Das war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir.
Dankeschön, ich kann ich nur zurückgeben. Und ja, ich hoffe, dass wir das auf regelmäßige Beine stellen. Wie gesagt, schau du jetzt mal, wie es vorangeht, welche Formate du etablieren kannst und wie es da aussieht. Aber wie gesagt, es kommen immer Spiele raus, über die wir sprechen können. Und wir hatten ja tatsächlich auch gemerkt, dass wir gerne über Branchen, über Industriethemen reden, über, keine Ahnung, über kleine Events und über große Entwicklerthemen. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn wir öfter mal zusammen wieder vors Mikro kommen. Ich schau mal, was ich machen kann. ja, ich hoffe, ihr hattet bei dieser, ich glaube, es ist jetzt eine knappe Stunde, ebenso viel Spaß wie wir beide. Das war die zweite Folge von Auf einen Whisky. Ich wünsche dir, Matthias, natürlich erstmal jetzt alles Gute bei den folgenden Berichterstattungen in der Welt der Spielepresse.
Dankeschön.
Nichtsdestotrotz wünsche ich mir eigentlich, dass ich dich wieder zurück ins Boot hole, um das jetzt mal so flapsig zu formulieren.
Ich bin gerne bei allen Schandtaten dabei. Wenn du ein stabiles Floß aufweisen kannst, dann springe ich vom Ufer auf.
Bevor wir jetzt in Metaphern versinken, sage ich nochmal, wenn ihr wollt, dass da mehr draus wird aus Spielvertiefung als das Magazin von Jörg, dann könnt ihr mich natürlich unterstützen über die aktuellen Kanäle. Ich weiß nicht, ob zu diesem jetzigen Zeitpunkt Steady und Patreon schon live sind, aber da werde ich natürlich versuchen, dieses Projekt zu finanzieren, denn letztlich ist es ist kein Nebenjob für mich. Ich möchte das gerne hauptberuflich machen und meine Energie voll investieren, und das geht natürlich nicht ohne eure Unterstützung. Deswegen danke schon mal an dieser Stelle auch an alle, die sich bei dem Newsletter angemeldet haben. Ja, und dann sage ich einfach für diesen heutigen Tag, sage ich Tschüss und bis demnächst.